Wir sind in der Apostelgeschichte für die, die jetzt, wir hatten jetzt zwei Wochen ja ein anderes Thema, also mit der Bibelschule, die hier war letzte Woche. Wollen jetzt aber weitermachen in der Apostelgeschichte und ich möchte euch nochmal so ein bisschen abholen. Worum geht es in der Apostelgeschichte? Was ist so die Grundaussage der Apostelgeschichte? Warum ist es eigentlich wichtig, die Apostelgeschichte zu betrachten? Und es ist nicht nur, weil sie in der Bibel ist, natürlich ist das immer wichtig, ein gutes Argument. Aber es hat auch eine eigene Botschaft und das wollte ich ganz gern mit euch, bevor wir in den Text heute einsteigen. Ihr könnt aber schon mal, wenn ihr die Bibel dabei habt, aufschlagen, Apostelgeschichte 14. Da sind wir mittlerweile und wir lesen heute Verse 8 bis 18. Das wird unser Text sein, also Apostelgeschichte 14, 8 bis 18. Wie kann man die Apostelgeschichte beschreiben? Was ist die zentrale Aussage der Apostelgeschichte? Warum ist sie in der Bibel? Seid ihr dran? Ich weiß die Antworten. Worum geht es in der Apostelgeschichte? Was wird da beschrieben? Die Genau, die Verbreitung des Evangeliums, nachdem Jesus gekreuzigt, auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, so grob im Schema jetzt, hat er was gesagt seinen Aposteln, seinen Jüngern? In Kapitel 1, Vers 8, das ist so ein zentraler Vers, der, ich mache euch ja immer Mut, Bibelverse auswendig zu lernen, besonders auch, wenn es um Schlüsselverse geht. Jedes Buch der Bibel hat auch einen Schlüsselvers, der so ein bisschen das Buch öffnet. Deswegen Schlüsselvers, also Schlüssel öffnen ja Türen. Und deswegen nennt man die Schlüsselverse. Und der Vers 8 in Kapitel 1 beschreibt das eigentlich sehr gut, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist eigentlich grob die Geschichte der Apostelgeschichte. Sie beschreibt die ersten 30 Jahre der Gemeindegründung, nachdem Jesus die Erde verlassen hat und seine Jünger beauftragt hat, Zeuge zu sein und das Evangelium zu verkündigen. Nicht nur im Volke Israel, und das ist der Spannungsbogen, der in der Apostelgeschichte sehr klar deutlich wird, dass es sehr viele Spannungen gab, weil das Evangelium ist für alle Menschen da. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Erde, wie es hier am Ende heißt in diesem Vers, bis an die Enden oder bis an das Ende der Erde. Und wenn man diese Apostelgeschichte einteilen möchte in zwei große Gruppen, dann ist von Kapitel 1 bis Kapitel 12 wird im Wesentlichen beschrieben, wie das Evangelium sich verbreitet in Jerusalem, Judäa bis hin nach Samaria. Also das ist gerade so die Grenze. Und im Wesentlichen, die Kernperson, die dort im Vordergrund steht, ist Petrus. Ja, er war der Apostel, der das Evangelium besonders an sein Volk richtete und auch sein Auftrag eher oft in diesem Personenkreis war. Ab Kapitel 13 bis Kapitel 28 ist wer so im Vormarsch? Wen hat da Gott besonders gebraucht, um das Evangelium über die Grenzen hinaus zu verbreiten? Wer war das? Paulus, genau. Ja, und da stecken wir gerade mittendrin, denn ab Kapitel 13 haben wir gesehen, dass das Evangelium jetzt über die Grenzen hinausgeht. Und wir haben angefangen mit der ersten Missionsreise und ich möchte noch mal kurz bitten, die Technik euch noch mal so eine Karte zu zeigen, damit ihr noch mal so einen ungefähr geografischen Überblick habt, wo wir uns gerade befinden in der Apostelgeschichte 13, 14. Eigentlich nur diese zwei Kapitel. Also, ihr erinnert euch sicherlich, mal gucken, ob das funktioniert. Diese Gemeinde in Antiochia hat sozusagen Paulus und Barnabas ausgesandt auf ihre erste Missionsreise. Diese Missionsreise ging ungefähr 2 bis 3 Jahre. Und sie haben ungefähr eine Strecke von 1800 Kilometer zurückgelegt. Schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, da gab es noch keine E-Scooter oder Fahrräder oder solches, sondern das meistens zu Fuß oder mit dem Schiff, je nachdem, wenn jetzt Zypern gemeint ist, sind sie natürlich nicht geschwommen, sondern mit dem Schiff gefahren. Aber da fing alles an, also diese rote Linie markiert eigentlich so die Stationen jetzt, die sie gefahren sind. Und das ist hier auch Antiochia, das ist heutige Galatien, das ist heutige Türkei. Ja? Und wir befinden uns jetzt in unserer Begebenheit hier in Lystra. Dann geht es nochmal weiter nach Derbe und dann gehen sie wieder den gleichen Weg zurück. Und wir werden feststellen, dass sie nicht nur Gemeinden gegründet haben, sondern auch sehr viel Wert gelegt haben, dass diese Gemeinden fest sind im Glauben, also Jüngerschaft. Sie haben oft Zeit und lange Zeit, längere Zeit in den verschiedenen Gemeinden verbracht und erstaunlich ist, dass in all diesen Orten immer Widerstand war. Da werden wir heute auch kurz drüber sprechen. Und trotzdem sind sie wieder zurückgegangen, um dort die Geschwister zu stärken, was von sehr viel Mut spricht und eine besondere Hingabe auch zeigt. Ja, also das ist so ein bisschen, wo wir uns gerade befinden. Also wir sind heute in Lystra und da gehen wir jetzt zu unserem Text. Danke, das reicht. Sonst gucken alle dahin und nicht mehr hier. Und wir wollen uns jetzt auf den Text konzentrieren, den wir heute lesen. Das ist ein sehr interessanter Text. Und den Text möchte ich zu Anfang lesen. Apostelgeschichte 14, Abvers 8. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden. Und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykanonisch, Onisch: Die Götter sind Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass wir heute Morgen auch schon daran erinnert worden sind, dass du selbst zu uns reden möchtest. Und hilf mir dabei, dass ich das sage, was du gerne möchtest, dass gesagt wird. Und dass ich das weglasse, was du nicht möchtest, dass ich sagen soll. Herr, hilf mir dabei und lass mich in deiner Kraft dein Wort verkündigen. In Jesu Namen. Amen. Wir sehen hier in unserer Begebenheit, und das ist, geht ja jetzt schon, Sie sind ja schon ein Stück gereist auf Ihrer Missionsreise, dass immer wieder auch Menschen sich bekehren. Aus dem Volk Israel, Juden, auch in diesen Orten gab es immer wieder auch Synagogen oder Orte, wo sich Juden trafen, die sich bekehrten. Und auch aus den Heiden. Doch wo immer auch das Evangelium verkündigt wird, muss man mit was rechnen? Widerstand. Und das sehen wir. An jeder Stelle eigentlich sehen wir, dass immer wieder Widerstand war. Und die Frage, die natürlich gleich kommt, warum ist das so? Warum ist da Widerstand? Warum nehmen Menschen das Evangelium nicht einfach an? Oder auch das Volk Israel im Speziellen? Weil von der Widerstand werden wir feststellen, im Laufe der Missionsreisen, dass immer wieder Juden sogar hinterherreisten, hinter Paulus, und die Leute aufwiegelten gegen ihn. In unserer Begebenheit hier, kurz vorher in Ikonium, sind sie dem Steinigen und der Steinigung entflohen. In dieser Geschichte, die endet auch nicht gut, denn am Ende dieses Kapitels, das ist jetzt nicht mein Teil, wird Paulus gesteinigt und für tot gehalten. Also, die Frage bleibt, warum gerade die Juden so aggressiv darauf reagieren. Und es gibt natürlich Erklärungen aus der Schrift. In Kapitel 13, Vers 46 lese ich nochmal vor. Da heißt es, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, also sie sprechen zu dem Volk: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, das ist eine sehr interessante Formulierung, finde ich, wie er das ausdrückt. Ja? Also nicht würdig, also siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Also wir lesen hier in diesem Vers, dass sie bewusst dieses Evangelium wegstoßen. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, die Erklärung finden wir auch in Kapitel 13, warum sie so heftig reagieren. In Vers, Kapitel 13, Vers 38 und 39, ich glaube, da sehen wir den Grund, warum es für den Juden damals so schwierig war, dieses Evangelium anzunehmen. Und da wird, sagt Paulus am Ende seiner Predigt, seiner ersten Predigt, Folgendes: So sollt ihr nun wissen, das ist der Abschluss seiner Predigt jetzt gewesen, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Das ist der springende Punkt. Nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, Jesus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. Und ich meine, das ist so die Wurzel des Problems, was die Juden hatten. Denn worauf war ihre Gerechtigkeit denn aufgebaut? Was war ihnen wichtig? Wofür haben sie ihr Leben geopfert? Für was? Gott wohlgefällig zu leben, dem Gesetz zu gehorchen. So minutiös, dass sie selber eigene Gesetze noch hinzugefügt haben, um möglichst Gott zu gefallen. Und Paulus sagt, das ist alles nichts. Es wird euch nicht rechtfertigen vor Gott. Ihr werdet nicht gerechtfertigt sein vor Gott, sondern ihr braucht Vergebung eurer Schuld und Sünde. Und genau das haben sie ja vermieden, indem sie das Gesetz befolgen. Natürlich nicht hundertprozentig, das würde keiner sagen. Aber sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Und jetzt kommt hier einer, der selber mal Pharisäer war, denn Saulus war auch einer, der unter Gamaliel gelehrt war, und sagt jetzt, das ist alles nichts. Ihr werdet nur gerechtfertigt durch diesen Jesus, den Messias, durch Glauben. Und das wollten sie nicht hören. Und ich glaube, wenn wir uns selber mal in ihre Lage versetzen würden, wir würden wahrscheinlich ähnlich reagieren. Wenn dir jemand sagt, dass du dein ganzes Leben lang geopfert hast und hingebungsvoll Gott gelebt hast nach dem Gesetz, und dir jemand sagt am Ende, das hat nichts gebracht. Null. Du bist genauso ein Sünder und verloren wie jeder andere auch. Wie die Heiden. Wie würdest du reagieren? Wer bist du denn? Ja, also ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann. Aber das ist ja genau der springende Punkt. Dass der Mensch gerechtfertigt wird vor Gott durch Glauben an Jesus. Das macht den Menschen gerecht. Aber das wollten sie nicht hören. Und das wollen Menschen heute auch nicht hören. Aus anderen Gründen, aber bei den Juden war das so fest verankert. Und wir lesen in Kapitel 14, Vers 2, die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben. Ja, das war etwas Aktives, es ist nicht passiv. Sie haben sich geweigert, wir wollen das nicht. Und wir werden heute auch Menschen treffen, oder vielleicht habt ihr Menschen in eurem Umfeld, die sagen, ich will das nicht, lasst mich in Ruhe mit Jesus. Ich will mein eigenes Leben leben. Die weigern sich. Ja, und so haben die Juden hier sich geweigert zu glauben und erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Ja, und das werden wir häufig feststellen in der Apostelgeschichte, wenn wir weiterlesen. Dass sie immer wieder das Volk oder die Heiden aufwiegelten gegen Paulus und Barnabas. Aber schlussendlich war es nicht gegen sie, sondern gegen wen? Gegen Jesus. Deswegen nimm nie, wenn dich jemand angreift, weil du Christ bist, das persönlich. Weil sie greifen eigentlich nicht wirklich dich an, sie greifen das an, wofür du stehst, was du glaubst. Und schlussendlich greifen sie Jesus an. Sie wollen diesen Jesus nicht. Ja? Und das müssen wir uns immer bewusst machen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, wenn wir jetzt in dieses Kapitel einsteigen, und ich nehme euch immer gerne mit so in meine Bibellese. Also ich habe so drei Facetten sozusagen, wie ich die Bibel lese. Das habe ich schon öfter erwähnt, kann ich euch empfehlen. Vielleicht ist für den einen oder anderen eine andere Methode besser. Aber meine Methode ist so, dass ich den Text lese. Ich lese ihn meistens oft hintereinander. Übrigens, heute in den Texten, die wir heute gelesen haben, habe ich schon so oft gelesen, aber mir ist etwas in diesem Text aufgefallen heute Morgen, als Eddie das gelesen hat. In 2. Mose 3. Wie fängt denn dieses Ereignis an? Da heißt, der Engel des Herrn. Ist euch das aufgefallen? Der Engel des Herrn war dort und dann geht es weiter und Gott war dort. Und übrigens, im Alten Testament, wenn der Begriff, diese Begrifflichkeit, der Engel des Herrn, wer ist da gemeint? Jesus, bevor er auf diese Welt kam. Der Sohn Gottes hat sich hier offenbart. Als Gott, wohlgemerkt. Ja, also wie oft wir manchmal Texte lesen und immer noch neue Dinge entdecken, das ist so genial im Wort Gottes, oder? Ist nie langweilig. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Also, wie ich den Text lese, ist, ich lese ihn mehrmals durch und dann mache ich Beobachtungen. Ich schreibe mir Beobachtungen auf, Dinge, die mir auffallen in dem Text. Manche Dinge fallen mir auf, die ich erklären kann, manche fallen mir auf, die ich nicht erklären kann, das ist auch gut, weil dann gehe ich mich dann tiefer in die zweite Phase, wo ich dann mehr um den Inhalt mich kümmere. Was will dieser Text sagen? Worum geht's hier eigentlich? Was ist die Botschaft? Was kann ich daraus lernen? Und das führt mich zum dritten Punkt, der Anwendung. Wie wende ich den Text an? Was hat er mir zu sagen, ganz persönlich, in der Bibellese? Ja, das sind so die drei Phasen, in der ich mit euch jetzt durch diesen Text gehen möchte. Wir sind jetzt in der Beobachtungsphase, also wir lesen hier in Vers 8, es ist ein Mann, der saß in Lystra mit gebrechlichen Füßen. Also er war von Geburt an gelähmt. Und was mir gleich aufgefallen ist, hier ist sozusagen Paulus auf seiner ersten Missionsreise. Und Paulus beschreibt sich selber so als eine unzeitige Geburt, wenn es um das Apostelamt geht. Er war ein Quereinsteiger, wenn man so will. Ja? Also er war nicht Teil dieser ersten Gruppe von 12. Und trotzdem hat Gott ihn berufen. Und was ist für einen Quereinsteiger wichtig, wenn er so eine Verantwortung, so einen Dienst tut? Was denkt ihr wohl? Was braucht er? Bestätigung, Autorität. Und wisst ihr, dieses Ereignis hat eine Parallele. Wisst ihr wo? In Apostelgeschichte 3. Erinnert ihr euch? Schon lange her. Apostelgeschichte 3 ist Folgendes. Nachdem der Geist Gottes gekommen ist auf die Apostel, hat Petrus sozusagen den Hut aufgesetzt. Er war so der Vorreiter. Und in Kapitel 3, nachdem er seine erste Predigt gehalten hat und die erste Gemeinde entsteht, ist dieses Ereignis mit Petrus und Johannes, übrigens interessant, das ist Barnabas und Paulus waren unterwegs, Petrus und Johannes waren unterwegs. Das ist interessant, ja, dass sie nicht alleine unterwegs sind, sondern dass sie immer in einer Zweierschaft unterwegs waren. Das hat sehr viele Vorteile, ja, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Aber das nur am Rande, das ist jetzt nicht mein Thema. Aber interessant ist doch, dass er zum Tempel geht, der Petrus, und sieht diesen Mann betteln an dem Tor, das die Schöne heißt. Und eigentlich passiert in Kapitel 3 genau das Gleiche im Kern, wie das, was Paulus jetzt hier erlebt. Und ich finde das interessant. Am Anfang seines Dienstes ist so ein besonderes Wunder, was Lukas hervorhebt, um zu zeigen, dass dieser Paulus wirklich ein Apostel im Auftrag Gottes unterwegs ist. Und Gott bestätigt das durch dieses Zeichen. Ich finde das sehr interessant. Ja, die Bibel, ich glaube, dass da nie etwas zufällig irgendwie reinrutscht, sondern dass Gott das genau minutiös geplant hat. Warum, wieso, weshalb? Also das ist jetzt, wir sind jetzt in der Beobachtungsphase. Aber es ist interessant, dass Petrus und Paulus ihren Dienst eigentlich ähnlich beginnen. Sie predigen und dann dieses Zeichen. Mit diesem Wunder, dass ein Mann geheilt wird. In dem Fall hier der Mann, der gelähmt war, von Geburt an. Wir sind in der Beobachtungsphase. Also, wir sehen, und das führt mich gleich zum zweiten Punkt, dass ich glaube, dass in der Apostelgeschichte, das ist kein Lehrbrief, es ist ein Geschichtsbuch. Man sollte, also viele Irrlehren, sagen wir es mal andersrum, sind daraus entstanden, dass man die Apostelgeschichte als Lehrbrief formuliert hat. Und hat da Lehren draus gezogen. Das ist sehr gefährlich, weil ich glaube, das ist nicht das Ziel dieses Buches, sondern es beschreibt eigentlich den Übergang von den Volk Israel zur Welt und der Übergang von Jesus zu den Aposteln. Und Übergänge haben immer etwas mit Veränderungsprozessen zu tun, haben immer etwas mit Herausforderungen zu tun. Und die sind noch nicht sozusagen in Gänze zusammengefasst, sondern sie sind im Prozess sozusagen. Und wenn es um dieses Zeichen hier geht, denn hier wird ja ein Mann, der ein Leben lang gelähmt war, springt plötzlich auf und wird geheilt, dass ich glaube, dass in der Apostelgeschichte diese Zeichen und Wunder dazu dienten, das zu bestätigen, was Paulus predigte. Denn das Wort Gottes war noch nicht da. Die hatten das Alte Testament, weil das Neue Testament war noch im Werden. Es war noch nicht komplett. Ja, es war nicht vorhanden. Und die Zeichen und Wunder meines Erachtens, ihr könnt da gerne anders denken, ist hier, dass durch dieses Wunder Paulus seine Autorität, aber auch seine Botschaft sozusagen bestätigt worden ist. Wir können noch mal zwei Textstellen lesen dazu. In 2. Korinther 12, 12 wird das auch noch mal erklärt. Paulus formuliert das so in 2. Korinther 12, 12. Sagt er Folgendes. Da geht es auch um sein Apostelamt. Er musste immer wieder kämpfen auch für seine Autorität, weil selbst die eigenen Brüder haben ihn hinterfragt, ob er wirklich ein Apostel ist oder ob er wirklich im Dienste Gottes unterwegs ist. Also er hat auch sehr viel interne Anfeindungen gehabt. Und er sagt in Kapitel 12, Vers 12, 2. Korinther, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen. Also hier formuliert er das sozusagen in einem Satz, dass die Zeichen eines Apostels unter euch gewirkt worden sind, Wunder und so weiter, diese drei Dinge. Ja, versteht ihr? Und etwas interessant, was auch meine Beobachtung ich gesehen habe, als Nikodemus in Johannes 3 Jesus begegnet, da kommt Nikodemus ja zu Jesus in der Nacht. Er war ein Pharisäer, ein Gelehrter, ein Oberster der Juden. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 2 Folgendes über Jesus. Da sagt er, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Ja, er war natürlich viel mehr, aber er war auch Lehrer. Der von Gott gekommen ist. Das ist eine interessante Frage. Aussage. Ja, hier spricht ein Gesetzeslehrer zu Jesus und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Also eine ganz andere Kaliber als das, was er je selber repräsentierte oder auch gesehen hat. Und jetzt sagt er Folgendes über diesen, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun. Sehen wir das? Die Verbindung? Autorität, einer, der von Gott kommt, einer, der von Gott gesandt wurde. Ein Apostel ist ein Gesandter Gottes. Und dann im folgenden Satz sagt er, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Sehen wir die Verbindung? Ja? Also auch hier, selbst bei Jesus, hat durch Zeichen sozusagen der Welt gezeigt, er ist der Sohn Gottes. Also die Zeichen bestätigten sozusagen seinen Lehrauftrag, aber auch seine Wunde durch diese Zeichen, seine Autorität, wer er ist. Also wir sehen, dass in der Schrift das nicht nur in Bezug auf die Apostel der Fall ist, sondern Jesus selber sozusagen auch durch Zeichen seine Autorität oder sein Kommen von Gott bestätigte. Dann gehen wir zurück in unsere Geschichte. Wir gehen so ein bisschen im Schnellflug über diesen Text. Wir lesen ja, dass Paulus hier in Vers 9 dann sagt, dieser hörte den Paulus reden, also der Mann, der saß. Und wer ist der? Paulus. Ja, also man muss genau aufpassen, wenn man liest. Ich muss auch ein paar Mal hingucken. Ja, also da könnte man schnell sagen, als er ihn anblickte, aber als der ihn anblickte, also Paulus blickte ihn an und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Spannende Frage. Wie hat Paulus das gesehen? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe mir gleich die Frage gestellt, er sieht diesen Mann und dann heißt es, er blickt ihn an und sieht Glauben in ihm. Interessant, ja? Wie hat er das gesehen? Woran hat er das gesehen? Hat sein Gesicht plötzlich geleuchtet? Keine Ahnung. Oder war er so, ja, hat Paulus, oder war es übernatürlich, dass Gott ihm einfach eine Sicht gegeben hat? Kann alles sein. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen gleich nochmal zurück, wenn wir in den Inhalt gehen. Wir gucken jetzt erstmal nur in der Beobachtungsphase. Aber wir merken, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dass Dinge plötzlich irgendwie, ja, Fragen aufwerfen. Wie hat Paulus den Glauben sehen können bei diesem Mann, dass er geheilt werden kann? Und dann geht die Geschichte ja weiter. Nachdem der Mann geheilt worden ist, ruft die Volksmenge plötzlich, es sind die Götter unter uns. Das hat auch eine Geschichte, die will ich jetzt nicht ausführen, weil die Zeit ist gegen mich. Aber es ist interessant, es gab eben mal ein vorheriges Ereignis, wo sie das erlebt haben, in Anführungsstrichen, oder zumindest vermutet haben, das erlebt zu haben. Und ihre Schlussfolgerung, dass Paulus diesen Mann geheilt hat, ist, dass die Götter unter ihnen sind. Und sie nannten Barnabas Zeus, der Ruhige war, nicht der Redner, der Führende sozusagen, und Paulus den Hermes, der das Wort führte. Ja? Und sie wollen ihn opfern. Ein schwieriges Unterfangen für Paulus und Barnabas. Was ist denn das erste Gebot in der Bibel von den 10 Geboten? Du sollst keine anderen Götter haben. Und wie geht das nächste? Wie geht's weiter? Und du sollst ja kein Bildnis machen, ne? Und hier waren sie mitten in dem Prozess gerade. Und sie haben es erst gar nicht mitgekriegt, weil es war eine Fremdsprache. Sie haben das nicht verstanden, was da gerade abging. Aber plötzlich kam dann der Priester und hat dann Tiere gebracht und wollte opfern. Und ihre Reaktion war, hey Leute, wir sind Menschen gleicher Art. Wir sind Menschen wie ihr. Macht das nicht. Und sie erklären sich. Ja, also wir sehen hier zwei verschiedene Reaktionen. Wir kommen gleich nochmal zurück. Aber es ist erstmal wichtig, was das widerspiegelt in Bezug auf das Leben der Apostel, ist, dass sie das nicht als eine Chance gesehen haben. Oh Mann, wir kommen jetzt hier groß raus. Wir werden als Götter verehrt. Und ich glaube, als Götter verehrt zu werden, in Anführungsstrichen, ich glaube, die hätten ein ganz passables Leben gehabt. Oder? Was denkt ihr? Aber das machen sie nicht. Sondern sie reißen ihre Kleider, was ein Ausdruck von Entsetzen ist, von Demut ist, und sagen, was macht ihr hier? Und sie erklären das und versuchen sie davon abzubringen, dass der Mensch plötzlich in den Vordergrund kommt, nämlich die Apostel selber, sondern es ging ja um Jesus und das Evangelium. Also das ist jetzt so ein bisschen die Beobachtungsphase. Und jetzt wollen wir kurz in den Inhalt reingehen. Und der Inhalt finde ich sehr spannend in dieser Geschichte. Weil es geht ja erstmal hier um eine Heilung eines Mannes, der gelähmt war, ein Leben lang. Und die Frage wirft sich immer wieder auf, bewege ich oft, was ist eigentlich das Herzstück des Evangeliums? Denn wir wissen, dass Paulus, wenn er redete oder verkündigte, hat er immer was verkündigt? Das Evangelium. Ja? Was würdet ihr sagen, ist das Herzstück des Evangeliums? Worum geht es eigentlich im Evangelium? Können wir das formulieren in einem Wort, einem Satz? Was würdet ihr sagen? Vergebung. Gleich richtig. Genau das ist es. Es geht im Kern eigentlich, das Herzstück des Evangeliums ist eigentlich damit verknüpft, dass der Mensch Vergebung braucht. Dass wir unversöhnt mit Gott unterwegs sind und deswegen auch nicht in die Gegenwart Gottes treten können, weil er heilig ist und wir nicht. Und wisst ihr, es gibt dann eine andere Begebenheit in Lukas 5. Ich will die, könnt ihr später mal zu Hause mal nachlesen. Es ist sehr interessant, wie diese Männer diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Und interessant in dieser Begebenheit ist, als sie dann nicht zu Jesus kommen, was haben sie gemacht? Sie haben das Dach auseinandergenommen und haben ihn dann mitten in die Versammlung reingelegt. Und wie reagiert Jesus in dem Moment? Oder was sagt er gerade in dem Moment? Ja, davor ist noch ein anderer Satz. Da heißt es, und als er ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Interessant. Ähnliches Bild eigentlich. Jesus sah den Glauben. Hier war es sicherlich noch mehr sichtbar, inwiefern denn. Diese Leute haben nicht aufgegeben, diesen Mann zu Jesus zu bringen, richtig? Sie hätten auch sagen können, heute ist kein schöner Tag. Die Hütte ist voll. Wir kommen morgen wieder. Haben sie aber nicht. sondern sie gehen aufs Dach und machen ein Loch rein. Ich weiß nicht, wie der Eigentümer darüber gedacht hat. Der war mit Sicherheit nicht begeistert. Aber das war denen egal. Aber die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ist, was für einen Glauben hatten die denn? Warum haben die diesen Gelähmten zu Jesus gebracht? Was haben sie gehofft? Wir wissen es nicht, wird auch nicht gesagt. Aber ich könnte vermuten, dass sie gedacht haben, wenn sie zu Jesus diesen Mann bringen, dass er ihn heilt. Richtig? Könnte sein. Aber Jesus reagiert anders, denn das Grundproblem des Menschen ist nicht seine physische Heilung, die er braucht, sondern was braucht er wirklich, der Mensch? Heilung im Herzen. Vergebung. Und das ist genau das, was Jesus macht. Er setzt am Anfang, übrigens, das ist am Anfang seines Dienstes, da war er gerade dabei, Petrus zu wählen, dann hat er Levi gewählt, dann Zöllner und so weiter. Das ganze Kapitel dreht sich eigentlich nur darum, dass er Sünder wählt oder Petrus zu Jesus kommt und begegnet Jesus und sagt, geh von mir, ich bin ein Sünder. Ja, das ganze Kapitel konzentriert sich eigentlich am Anfang des Dienstes des Herrn Jesus darum, dass Jesus klar machen wollte, ich bin nicht gekommen, um die Leute alle gesund zu machen. Physisch. Sondern ich bin gekommen, dass Menschen Vergebung erfahren. Und dafür musste er am Kreuz sterben. Und dann stellt er ja diese Frage in dieser Geschichte, was ist leichter zu sagen, Mensch, steh auf und geh, oder deine Sünden sind dir vergeben? Das ist eine sehr spannende Frage. Warum? Weil wenn Jesus zu dem Gelähmten sagt, steh auf und geh, und er geht nicht, hat er ein Problem, richtig? Definitiv. Aber zu einem Menschen zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, ist relativ einfach, würden wir denken. Warum? Weil man es nicht sehen kann. Wenn ich zu Eddie sage, deine Sünden sind vergeben, wer kann das nachweisen? Und wer bin ich überhaupt? Aber wenn Jesus das sagt, ist das was anderes. Aber Jesus wollte zwei Dinge klar machen. Das eine ist, er ist gekommen, um Sünder zu suchen und zu retten, was verloren ist. Richtig? Lukas 19, Vers 10. Das ist sein Ziel. Und das zweite ist, als Jesus zu dem Mann sagte, deine Sünden sind dir vergeben, was musste dann noch passieren? Er musste dafür sterben. Deswegen war es für Jesus nicht leicht oder viel schwerer zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil ohne Blutvergießen gibt es was? Keine Vergebung der Sünden, Hebräer 10. Also als Jesus diesen Satz sagte zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben, wusste er, dass er eines Tages, 3 Jahre später, am Kreuz sterben musste. Seht ihr, das ist das, wo ich denke, dass wir uns das immer bewusst machen müssen. Wenn es darum geht, Menschen das Evangelium weiterzusagen, sie brauchen Vergebung ihrer Schuld. Die brauchen wir. Ansonsten gehen wir ohne Jesus, ohne Gott, ja, in die ewige Verdammnis. Das ist die Botschaft. Und deswegen tun wir gut daran, immer uns wieder daran zu erinnern, dass im eigentlichen Kern jeder Mensch eigentlich Vergebung braucht. Und Jesus uns diese Vergebung anbietet. Und dieser Mann hier in unserer Geschichte ist eigentlich nur ein Bild, ein Prototyp sozusagen eines Menschen. Er saß, und dieses Wort im Griechischen heißt, er saß da immer. Es war sein Platz. Ist ein gutes Bild dafür, wie Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit symbolisiert. Ja, und das im Kern dieser Mensch Jesus braucht. Und dass das das Zentrum der Botschaft ist. Ein zweites, was inhaltlich auch sehr interessant ist in diesem Text, ist, wir haben gesehen, wie die Menschen darauf reagieren. Wir sehen hier, dass sie sagen, die Götter sind unter uns Menschen gekommen. Was will uns das sagen? Es will uns etwas sagen, dass der Mensch grundsätzlich religiös ist. Was meine ich damit? Als die ersten Missionare nach Papua Neuguinea gegangen sind, Irin Jaya hieß das früher, aber haben sie Folgendes festgestellt, als die ersten Missionare sozusagen in ein sehr abgelegenes, hunderte von Jahren zurück in ihrer Entwicklung in diese Region kamen, haben sie Folgendes festgestellt, dass es kein Problem war, ihnen, oder andersrum gesprochen, dass sie festgestellt haben, dass die alle irgendwie ein Verständnis hatten von einem höheren Wesen, so will ich es mal formulieren. Dass es da etwas über ihnen gibt, was da ist, was Realität ist. Sie wussten nur nicht, wie sie diesem höheren Wesen sozusagen begegnen können. Und die haben unterschiedliche Arten, wie man entwickelt, wie man das macht, mit Opfer und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Missionare kein Problem hatten, ihnen klarzumachen, dass es einen Gott gibt. Sie haben es dann Gott genannt und ihnen dann auch erklärt. Weil der Mensch grundsätzlich ein religiöses Komponente hat, so hat uns Gott geschaffen. Das heißt ja auch im Alten Testament, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, was auch damit zu tun hat. Also, dass es da etwas gibt, was über uns ist. Aber sie mussten jetzt erklären, wie man mit diesem Gott in Kontakt treten kann. Das war nochmal ein anderes Kapitel. Aber grundsätzlich sehen wir hier, dass der Mensch religiös reagiert. Sie denken, die Götter sind auf Erden gekommen. Und wie reagiert jetzt Paulus darauf? Er zitiert nicht das Alte Testament. Habt ihr das auch gesehen? Warum nicht? Warum fängt er nicht an, wie in der ersten Botschaft, Kapitel 13, sehen wir, dass es voll ist von Alttestamentlichen. Warum hat er das nicht bei den Leuten gemacht? Was denkt ihr? Die hatten diesen Hintergrund gar nicht. Hätte er jetzt irgendwie 2. Buch Mose erzählt, ne? Kapitel 20 übrigens, da stehen die 10 Gebote. Das kannten die alles gar nicht. Das waren Heiden. Und was wir hier sehen ist, er setzt einen anderen Hebel an. Er sagt, Leute, wir sind Menschen wie ihr und wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehrt von diesen toten Götzen hin zum lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Er spricht von der Schöpfung, der alles geschaffen hat, der uns Leben geschenkt hat. So setzt er an. Und die Frage ist, warum? Haben wir schon beantwortet, insofern, dass sie das Gesetz nicht kannten. Interessant ist, in Kapitel 17, da kommen wir ja noch hin, so Gott will, ist Paulus am Areopag und er läuft so durch die Stadt Athen und sieht ganz viele Gottheiten, die verehrt werden. Und er findet sogar eine, weil sie dachten, die haben einen vergessen, heißt es in Vers 22 am Ende oder 23 am Ende, dem unbekannten Gott. Die waren so religiös, dass sie gedacht haben, oh, hoffentlich haben wir nicht einen vergessen. Ja, dann geben wir dem noch einen Gedenkstein, dem unbekannten Gott, falls wir jemanden vergessen haben. Und Paulus kommt zu denen und sagt, diesen unbekannten Gott, den verkündige ich euch. Sehr klug. Schlau. Warum? Weil er setzt in das Gedanken oder in das Verständnis der Leute setzt er an. Er überfordert sie nicht, überfrachtet sie nicht, sondern er setzt da an, wo die Leute unterwegs sind, was sie verstehen können. Und das hat mich dazu geführt, wir sind ja in der Inhaltsphase, ist, kennen wir eigentlich die Fragen, die Menschen heute bewegen? Oder geben wir als Christen manchmal Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt werden? Inwieweit wissen wir wirklich, was die Menschen bewegt? Das beinhaltet nämlich, dass wir Menschen kennenlernen müssen. Und wir Christen haben tendenziell, glaube ich, eher den Hang dazu, so will ich es mal formulieren, unter ihresgleichen zu bleiben. Richtig? Ist doch viel angenehmer, viel stressfreier. Nicht immer. Kann manchmal auch stressig sein, mit anderen Christen unterwegs zu sein. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber was ich meine ist, tendenziell haben wir alle in uns so ein bisschen dieses Gedankengut, ich ziehe mich da raus, ich will da gar nicht mehr mit dabei sein oder ich will da keinen Kontakt mehr haben, ich breche die Kontakte ab, ist häufig so. Und die Frage ist, dadurch verlieren wir so ein bisschen auch den Zugang zu ihnen, weil wir gar nicht mehr wissen, was die Leute heute wirklich bewegt. Und das, denke ich, ist Paulus, der wusste genau, wie er in dieser Situation das Evangelium sozusagen ansetzen kann, den Hebel ansetzen kann, dass er sie auf die richtige Spur bringt. Denn er redet von der Schöpfung. Das finde ich interessant. Ja, und da kommen wir jetzt schon, und da bin ich jetzt gleich durch, zur Anwendung. Was machen wir jetzt mit dem Text? Was hat er uns zu sagen? Ich habe schon versucht, so ein bisschen, und ich möchte das in so ein paar Sätzen uns nahebringen. Die erste Herausforderung für uns heute in der Anwendung ist, Paulus sah, dass er Glauben hatte. Können Menschen in deinem und meinem Leben sehen, dass wir mit Jesus unterwegs sind? Das ist echt eine spannende Frage. Können Menschen, mit denen du unterwegs bist, im Beruf, in der Schule, sehen, dass du mit Jesus unterwegs bist? Merken die das, dass du anders bist? Das ist eine wichtige Frage. machen wir einen Unterschied. Römer 12, 2 heißt es, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern werdet verändert in der Erneuerung eures Gesinnes, dass ihr prüfen mögt, was das Richtige und Wohlgefällige ist. Ja? Das ist immer, in der Herausforderung stehen wir alle. Sehen Menschen in mir, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Das kann durch Worte sein, das kann aber auch durch Verhalten sein, das kann durch das Äußere sein, das können alle möglichen Dinge sein. Aber können Leute das sehen an meinem Leben? Das ist so ein bisschen eine Anwendung. Paulus sah den Glauben dieses Mannes. Glaube ohne Werke, wie ist das? Geht es weiter in Jakobus? Ist tot. Ja? In der Herausforderung stehen wir alle, ich auch. Das ist eine praktische Anwendung, die ich aus diesem Text herausziehe. Das zweite ist, wir sehen sehr häufig, dass Menschengruppen angesprochen werden in der Bibel mit Jesus oder auch mit den Aposteln, die hier in dem Fall ein Gelähmter war. Was will uns das sagen? Dass die Frage an uns gestellt werden sollte, wie helfen wir Menschen als Gemeinde, wie helfen wir Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen? Denn diese Leute, die oft im Fokus sind in der Bibel, im Neuen Testament, also auch in den Evangelien natürlich, aber auch in der Apostelgeschichte, waren oft Randgruppen. Menschen, die gelähmt waren, Lepra oder Krankheiten hatten oder Zöllner waren oder. Und die Frage ist, sind wir eine Gemeinde, die diese Leute im Blick haben? Das sollten wir. Und wie setzen wir das um? Klar, wir haben das neue Land. Das ist eine schöne Möglichkeit und da werden immer Mitarbeiter gesucht. Oder, Regina? Sage ich was Falsches? Warum ist es so schwer, Christen zu gewinnen, sich einzubringen in die Drogensucht, in die Alkoholismus, in die Obdachlosigkeit, da wo die Leute im Dreck liegen? Warum ist das so schwer? Es ist schwer. Deswegen geht ja keiner hin. Aber das ist unser Auftrag, meines Erachtens. Ja? Da steht nicht, wir sollen Zeugen sein nur zu denen, die uns angenehm sind, sondern wir sollen Zeugen sein in Judäa, Samaria und Samaria. Er steht ja so ein bisschen sinnbildlich auch für ein Mischvolk, also Leute, die am Rande stehen. Ja, die Frage an uns ist oder an mich, wie helfen wir Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen? Wäre eine Anwendung. Ein drittes, was in der Anwendung sein kann, ist, Paulus kannte seine Zuhörer. Die Frage ist, was bewegen Menschen heute? Bist du jemand, der sich mit Dingen auseinandersetzt, auch mit Problemen auseinandersetzt, die Menschen haben? Das ist anstrengend, zuzuhören. Aber das ist wichtig, dass wir zuhören, dass wir Menschen sind, die wir unterwegs sind, auch mit anderen Religionen. Ich sage immer, auch was der Islam betrifft zum Beispiel, ja, es kommen sehr viele Moslems in unser Land. Inwieweit haben wir uns eigentlich mit dem Islam mal auseinandergesetzt, sodass wir ihnen besser helfen können? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon, dass wir da eine Verantwortung haben, auch mit anderen Religionen auseinanderzusetzen. Mit dem Ziel, so wie Paulus es sagt, das Evangelium besser anzuwenden. Das ist nicht der Schlüssel, am Ende ist Bekehrung eines Menschen immer ein Wunder Gottes. Aber ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung tragen, wie wir das Evangelium weitergeben und dass wir Menschen helfen, einen leichten Zugang in Anführungsstrichen zu finden zu Jesus. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube schon, dass wir da auch herausgefordert sind. Paulus wusste genau, mit welchen Leuten er es zu tun hat. Er hat nicht Dinge angewandt, die gar nicht anwendbar waren in der Situation. Und das hat den Menschen geholfen, besser zu verstehen und dann sich auch an Jesus zu wenden. Und das Letzte, und das ist ja die Überschrift heute über unser Thema, unsere Predigt. Auch wir sind Menschen von gleicher Art. Ich finde diesen Satz so herrlich. Wisst ihr warum? Warum wohl? Warum sagt er das? Wir sind Menschen von gleicher Art. Er sagt das und stellt sich damit sozusagen auf die gleiche Stufe wie Sie. Und die Gefahr ist immer, wir als Christen, dass wir alle Antworten haben. Ja, wir haben die Antwort, die ist Jesus. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Aber was ich glaube, dieser Satz sagen will, ist, es hat mal jemand so gesagt, Evangelisation ist, ein Bettler erzählt am anderen Bettler, wo er Brot findet. Ja, wir haben Brot gefunden, wir sind aber immer noch Bettler, in Anführungsstrichen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir auf Augenhöhe den Menschen begegnen. Und nicht von oben herab. Dass die Menschen das Gefühl haben, ich bin ihm wichtig. Und er ist auch jemand, der auf dem Weg ist. Das können wir doch alle bekennen, oder? Wir sind alle auf dem Weg. Wir machen Fehler. Auch Christen machen Fehler. Ich treffe Leute im neuen Land auf der Straße, die sagen, ach, lass mich mit dem neuen Land suchen. Die haben mich enttäuscht. Da sage ich, ja, auch das neue Land kann enttäuschen. Aber Jesus enttäuscht nicht. Versteht ihr? Ja, also dann auch transparent zu sein, zu sagen, wir haben auch unsere Herausforderungen, wir haben auch unsere Kämpfe, wir haben auch unser Versagen. Du musst nicht der perfekte Christ sein, um anderen von Jesus zu erzählen. Da kannst du lange warten. Versteht ihr, was ich meine? Paulus sagt hier, wir sind Menschen von gleicher Art. Und das dürfen wir auch sagen. Wir sind begnadigte Sünder. Wir haben Vergebung erfahren. Und diese Vergebung wollen wir teilen mit anderen Menschen. Heißt aber nicht, dass ich perfekt bin. Und dass ich alles richtig mache. Das wäre unrealistisch. Sondern ich finde diesen Satz sehr gut, dass wir auf Augenhöhe Menschen begegnen, nicht von oben herab. Und ich sage immer, wenn ich Zeugnis gebe oder auch im Bauwagen bin oder auch im Bistro, wenn ich was von meinem Leben erzähle, sage ich, wisst ihr, wenn Gottes Gnade mich nicht gefunden hätte, ich könnte genauso da sein, wo ihr seid. Definitiv. Ja, es ist Gottes Gnade, dass ich hier stehen darf und ein neues Leben habe. Aber das ist nicht, weil ich das verdient hätte. Definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, warum Gott mich gerettet hat. Kann ich gar nicht sagen. Er wollte mich haben. Und er will auch dich haben. Versteht ihr, was ich meine? Da begegnest du die Menschen anders, als wenn du sagst, ich habe die Antworten und du musst dich bekehren. Und ja, das ist richtig. Aber auf Augenhöhe, auch mit diesem liebenden Herzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Paulus war so jemand, ja, der den Menschen sagte, ich bin der größte aller Sünder, sagt er Timotheus. Und wenn Gottes Gnade mich retten konnte, sagt Paulus, dann kann er jeden retten. So hat er argumentiert, ich bin der größte aller Sünder. Paulus, der meines Erachtens einer der größten Missionare und Apostel je war, beschreibt sich selber als den größten Sünder, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Versteht ihr? Das ist das, wie er Menschen begegnet ist. Und ich hoffe, dass wir diese, da gibt es sicherlich noch mehr Anwendungen. Das waren jetzt nur meine Anwendungen, aber ich teile sie mit euch. Aber ihr habt vielleicht noch viel bessere Anwendungen. Dann mache ich euch Mut und überlegt, was hat Gott mir heute zu sagen? Wir haben vorhin gebetet davon, dass Gott zu uns redet. Und ich möchte und wünsche, dass das Gott tut in seiner ganz persönlichen Art und Weise mit jedem Einzelnen. Und so wollen wir jetzt beten und dann zum Abendmahl gehen. Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Und obwohl wir immer wieder versagen, hilfst du uns doch wieder auf und vergibst, wenn wir zu dir kommen. Danke, Herr, dass wir eine herrliche Botschaft haben, eine Botschaft, die uns zuspricht, dass durch Jesus all unsere Schuld und Sünde vergeben werden kann. Das ist so herrlich und so groß. Und wenn ein Mensch 90 Jahre lang sein Leben in Sünde gelebt hat und dann doch deine rettende Hand erfasst, darf er Vergebung erfahren und in den Himmel kommen. Das ist so genial. Und aber auch so kostbar und auch so wertvoll, aber es hat auch dich, Herr Jesus, alles gekostet, damit das möglich ist. Dass Menschen, die Sünder sind, in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen dürfen durch Gnade, durch Glauben. Und das ist reines Geschenk. Danke dafür, Herr, dass wir immer wieder darüber staunen dürfen, wie groß du bist und wie herrlich deine Botschaft ist. In Jesu Namen. Amen.